In Peru hat der Kongress den Übergangspräsidenten wegen Korruptionsvorwürfen abgesetzt. José Chery war nur 4 Monate im Amt und er ist der 7. Präsident in 10 Jahren. Sein Nachfolger wurde gestern bestimmt. Peru befindet sich in einer politischen Dauerkrise. Erst im Oktober wurde die damalige Präsidentin Dina Boluarte abgesetzt. Vor Ort in der Hauptstadt Lima ist Richard Hepp. Er arbeitet in der Entwicklungsarbeit und ist Landesdirektor von Helvetas in Peru. Julius Schmid hat ihn gefragt, wie die Stimmung im Land nach den jüngsten Entwicklungen ist.
Man würde ja eigentlich erwarten, dass es sehr unruhig wird im Land, aber interessanterweise hat sich das Gros der Bevölkerung an die politische Instabilität nicht gewöhnt, sondern vielleicht einfach resigniert angepasst. Das bedeutet, aufgrund der vielen Wechsel in den letzten Jahren reagiert man zynisch witzig. 2 Minuten nachdem der Präsident abgesetzt wurde, gab es die ersten Memes im Internet, wie zum Beispiel die Frage an den Schüler, nennen Sie die Präsidenten Perus in den letzten 6 Jahren? Und da muss man natürlich schon ganz gut aufgepasst haben, damit man die alle zusammenbekommt. Es ist aber ein Zeichen der Instabilität, es ist ein Zeichen der politischen Atomisierung des Landes. Ja, Interessenskonflikte und Aggruppationen, die sich spontan im Kongress bilden, der eben auch die verfassungsmäßige Macht hat, den Präsidenten jederzeit abzusetzen.
Der Übergangspräsident war ja nur 4 Monate im Amt. Gegen ihn laufen Untersuchungen wegen Korruption. Spürt man da auch eine gewisse Erleichterung in der Bevölkerung, dass der Kongress ihn jetzt des Amtes enthoben hat?
Die Bevölkerung ist zum Gros damit einverstanden, dass der Präsident des Amtes enthoben worden ist. Es ist aber nicht so, dass die Hoffnungen groß sind, dass die Situation sich mit dem Nachfolger oder der Nachfolgerin sehr, sehr hoch sind. Die letzten Jahre haben eben leider gezeigt, dass Korruption, Machtmissbrauch und unheilige Allianzen in der Politik gang und gäbe geworden sind in Peru und das trägt eben zu dieser politischen Instabilität bei.
Und wie spürt die Bevölkerung diese Instabilität konkret? Peru ist ja im Vergleich zu anderen südamerikanischen Ländern ein Staat, der volkswirtschaftlich zumindest eigentlich noch einigermaßen gut dasteht.
Peru ist in der Tat makroökonomisch sehr stabil, weil es eben sehr, sehr stark am Export hängt, vor allen Dingen Minenprodukte und Rohstoffe. Und es gibt dem Land eine ökonomische Stabilität, die mit der Zentralbankpolitik, die sehr, sehr positiv gesehen wird, für eine enorme Geldstabilität sorgt. Und das beruhigt die Peruaner, dass trotz der ganzen Unruhen und Instabilitäten, die es gibt, das Land makroökonomisch stabil bleibt. Mikroökonomisch auf dem Niveau der einzelnen Familien sieht es schon anders aus. Da wünscht man sich natürlich mehr Planungssicherheit. Es gibt nach wie vor sehr, sehr viele arme Familien, die sich noch von dem Schock der Covid-Pandemie nicht erholt haben. Die Ungleichheit ist enorm. Die informellen Arbeitsverhältnisse liegen bei 75% der gesamten Bevölkerung. Und die erwarten eigentlich Stabilität, Klarheit und vor allen Dingen auch eine Zunahme der öffentlichen Sicherheit. Denn die Zahl der Morde und Gewalttaten in Peru in den letzten Jahren sind fast explodiert.
Sie haben vorhin diese Instabilität erwähnt, beziehungsweise auch diese Unsicherheit, die damit einhergeht. Spüren Sie das denn auch in Ihrer Arbeit, jetzt in der Entwicklungszusammenarbeit?
Also wir müssen natürlich immer aufpassen, wenn wir reisen, wie die Sicherheitssituation ist. Aber ich sag mal, für uns bedeutet es im Wesentlichen, wir dürfen nicht zur falschen Zeit am falschen Ort sein, was die Sicherheitssituation betrifft. Was die politische Stabilität betrifft, werden wir stark beeinflusst, denn wir arbeiten im Rahmen unserer Zusammenarbeit sehr viel im Rahmen der Implementation bilateraler Projekte, die durch die Schweizer Regierung finanziert werden, wo unsere, ich sag mal, Partner auch Regierungsinstitutionen sind und im Rahmen der, ich sag mal, Wechsel von Präsidenten, Ministern, Vizeministern finden eben sehr, sehr viele Personalwechsel statt mit Personen, mit denen wir direkt zusammenarbeiten. Und das unterbricht unsere Arbeit, das unterbricht unsere Aktivitäten. Wir müssen die Projekte neu vermitteln, den neuen Führungspersonen. Und das macht es langwieriger, das macht es auch wechselhafter. Und es beeinflusst natürlich auch die Zielerreichung.
Schon im Oktober letzten Jahres wurde ja die Vorgängerin von Chery abgesetzt. Es gab danach dann noch große Proteste gegen die Regierung. Der Übergangspräsident Chery hat dann den Ausnahmezustand verhängt. Wie schätzen Sie denn jetzt aktuell das Eskalationspotenzial ein?
Das hängt sehr stark von der, ich sag mal, jungen Generation ab. Ich nehme an, dass mit der Wahl eines neuen Präsidenten jetzt erstmal etwas Ruhe einkehren wird, weil die Erwartungen einfach nicht so groß sind. Im April sind Präsidentschaftswahlen und Wahlen für Kongress und den neu geschaffenen Senat. Die Amtsübergabe findet im Juli statt und da wird man vielleicht dem neu gewählten Interimspräsidenten einfach die Möglichkeit geben, zu zeigen, was er kann.
Im April stehen dann ja offiziell wieder Präsidentschaftswahlen an. Wie schauen die Leute darauf?
Es gibt interessante Umfragen vom Januar diesen Jahres. Ja, was wünschen sich die Peruanerinnen und Peruaner? Und es ist sehr interessant. Sie haben praktisch gefragt nach ähnlichen Präsidenten, die sie sich wünschen. Und da führt mit Abstand Nayib Bukele, der Präsident aus El Salvador, der sehr, sehr radikal ist und einen sehr strammen Kurs von Recht und Ordnung führt. Ich glaube, es ist bekannt in der Öffentlichkeit. Die Leute sehen weniger eine Person wie Trump oder Javier Milei aus Argentinien als Nachfolger. Das heißt, man wünscht sich eine sehr starke, sehr autoritäre Führungspersönlichkeit von der Mehrheit der Peruaner, der ihnen einfach Stabilität und Sicherheit vermittelt.
Sagt Richard Häb. Er ist Landesdirektor von Helvetas in Peru.